Zum Mitnehmen bitte. Der Politik-Video-Podcast für Staumann. Staffel 3, Folge 5. Der Iran ist nicht mehr der Iran, den ich kenne. Heute zu Gast Sherry und Marcel.
Herzlich willkommen zum Mitnehmen bitte. Ich habe heute zwei tolle Gäste dabei. Vielleicht mögt ihr euch selber einmal vorstellen.
Hallo, ich bin Sherry. Ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Dann komme ich aus dem Iran, aus Teheran, die Hauptstadt. Ich bin hier Studentin und ich habe im Iran viel Ehrenamtliches gemacht, auch viel für Frauenrechte und in unterschiedlichen Hilfsorganisationen habe ich gearbeitet, zum Beispiel gegen Kinderarbeit. Und ja, jetzt bin ich in Deutschland und bin noch Studentin.
Dankeschön. Was studierst du denn?
Wenn ich fragen darf? Studiere Ernährung und Lebensmittelwissenschaft.
Ah, spannend. Dankeschön.
Ja, und von mir erstmal, hallo, mein Name ist Mazi. Ich komme auch aus dem Iran. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin seit 2014 in Deutschland. Ja, ich bin als Geflüchteter nach Deutschland gekommen. Und hier habe ich auch ganz viel gemacht, ganz viele verschiedene Sachen. Jetzt aber betreibe ich ein Café seit 2 Jahren und genau, und ehrenamtlich habe ich auch die ganze Zeit, also seitdem ich nach Deutschland kam, bis jetzt habe ich auch gearbeitet mit Flüchtlingen, genau, in ZBWS-Organisationen in Kiel war ich tätig und genau, ja.
Dann seid ihr beide ehrenamtlich ja sehr viel aktiv gewesen und anscheinend auch immer noch aktiv. Das ist ja immer sehr schön zu hören. Wie kam denn bei euch die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen? Sherry, du meintest, du bist als Studentin hier. Wieso hast du dich für Deutschland entschieden?
Erstmal muss ich sagen, dass für die Mehrheit in meiner Generation ist etwas geplant. Dann wir studieren etwas im Iran, dann lernen wir eine Fremdsprache und verlassen wir unser Land, wenn wir die Möglichkeit haben. Und ich sage das immer, wir sind die Generation, wir sind stolz auf unser Land, aber gleichzeitig verlassen wir unser Land. Dass wir alle wissen, wir haben gar keine gute Zukunft, leider in unser Land. Dann wollte ich immer gerne nach einem Land mit ein englischsprachiges Land fliegen, aber dann habe ich mir gedacht, dass das Studium in Deutschland kostenlos ist, dann es lohnt sich, dass wenn ich diese schwere Sprache zu lernen und nach Deutschland zu kommen. Und ich habe auch hier Verwandte.
Bist du dann alleine hierher gekommen oder gemeinsam mit Familie, Freunden oder Verwandten?
Ich bin mit meiner besten Freundin nach Deutschland gekommen. Meine Eltern wohnen noch im Iran.
Spannend, danke schön. Wie war das bei dir?
Ich bin seit, wie gesagt, 2014 in Deutschland. Also im Iran, also wenn ich darüber jetzt rede, das sind viele Gründe und viele Faktoren. Darüber werden wir auch bestimmt jetzt gleich mehr reden, aber politisch, finanzielle Sachen, wie Shermina erzählt hat, keine Zukunft, die sind alle Gründe, die man jeden Tag darüber denkt. Aber was für mich am Ende passiert ist, und ich dann ist, war das eigentlich, ich war Atheist eigentlich, ich hatte keinen Glauben mehr, also viele junge Generationen im Iran, die sind jetzt nicht mehr so gläubig wie früher und die werden immer mehr und mehr. Und wenn man auch als Muslim Atheist wird, dann kann auch so Todesstrafe führen. Also da spielen auch viele mehr andere Faktoren. Aber wenn man sich äußert in Gesellschaft, wenn man was postet, wenn man das veröffentlicht, dann ist man in Gefahr. Und deswegen dachte ich, ja, kann ich nicht mehr da bleiben und das war nicht mehr für mich sicher und wie gesagt, viele andere Faktoren auch dazu. Dann dachte ich, ja, keine andere Möglichkeit, wie alle anderen, wie Shermin schon erzählt hat, dann habe ich mich entschieden, das Land zu verlassen. Deutschland war für mich reiner Zufall, also ich musste einfach nur raus und damals habe ich mit bisschen Glück nur Visum für Europa bekommen. Bis 2 Wochen, bevor ich das Land verlassen habe, ich wusste gar nicht, wohin. Ich wollte nur raus. Und wie gesagt, das war reines Zufall für mich. Ich habe mich beraten lassen von ein paar anderen Leuten, die meinten, jetzt die Situation in Deutschland ist besser, ist ein sicheres Land. Und dann bin ich einfach nach Deutschland gekommen mit meiner Schwesterfamilie. Wir sind zusammengekommen.
Alles klar, danke dir. Genau, es wurde ja gerade schon mehrfach erwähnt, dass man nicht unbedingt eine Zukunft im Iran hat, als junger Mensch vor allem.
Dazu sagen, wir waren eine Gruppe, wir haben zusammen studiert, unser Bachelor im Iran, wir waren alle beste Freundinnen sozusagen. Und momentan sind wir alle verteilt in Kanada, Niederlande, Deutschland, Türkei und keiner von unserer Gruppe ist momentan im Iran.
Das ist ja auch mal interessant zu hören. Habt ihr denn dann noch guten Kontakt, wenn du sagst, ihr seid so komplett über die Welt einmal verstreut?
Ja, aber nur über WhatsApp und so. Wir treffen uns nicht so oft. Ja, wenn die in Europa sind, dann ist es einfacher. Aber wir haben Freunde in Australien, in Kanada, USA, eigentlich wie alle Familie und Freunde. Wir sind alle auf dem ganzen Land verteilt.
Das ist auf jeden Fall auch mal spannend zu hören. Das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht mitbekommen. Wie war das denn für euch? Shelby, du meintest ja auch, du hast sogar deinen Bachelor gemacht noch im Iran. Wie war die Situation an der Universität? Würdest du sagen, es gibt deutliche Unterschiede zu der deutschen Universität?
Ja, auf jeden Fall die Unterschied, wie die ganze Bildungssystem im Iran, die Schule, die Unis sind immer wie ein gehirnwäsches System. Zum Beispiel ist egal, was man im Iran studiert, jeder Semester hat man ein Pflichtmodul über Islamische Republik oder Islam und man muss diese Pflichtmodul einfach belegen. Und in solche Vorlesungen, man darf keine Fragen stellen. Und obwohl man weiß, alles Lüge ist oder so, man muss die auswendig lernen, auch in Klausur schreiben. Ja, das ist manchmal anstrengend, aber wenn man nichts anderes gesehen hat, dann gehört dazu, zu unserer Uni.
Also
Oder
muss hier quasi einfach passieren und ihr durftet gar keine Nachfragen stellen und das überhaupt nicht hinterfragen.
genau, wenn etwas gegen die Regierung oder Religion ist, dann auf keinen Fall. Oder was aktuell auch sehr auf Medien ist, etwas mit Sittenpolizei. Sie sind in der Uni auch, aber mit anderer Name. Sie heißen nicht Sittenpolizei und sie sitzen immer beim Eingang, um unser Aussehen zu kontrollieren. Und das ist manchmal die Geschmackssache. Es gibt keine klare Bedeutung für unser Hijab in der Unis oder so. Und man kann tausendmal mit einem Mantel zum Beispiel bis zu Knie zur Uni gehen, aber auf einmal bekommt man Probleme und sie schreiben unser Name auf und wenn die unser Namen, ich glaube, dreimal aufschreiben, dann bekommt man Probleme. Und diese Probleme ist sehr unterschiedlich, aber kann bis zu, zum Beispiel man kann auch das Studiumplatz verlieren.
Das heißt, nur durch die Kleidung kann man dann, wenn man dreimal aufgeschrieben wird, obwohl es auch keine klare Richtlinie dafür gibt, seinen Studienplatz verlieren oder sogar andere Folgen davon tragen.
Genau.
Das ist auch etwas, was, glaube ich, in Deutschland eher weniger passiert. Aber im Iran ist es ja auch immer häufiger, dass da Kontrollen durchgeführt wird mit den Hijab. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass da die Kontrolle verschärft wird. Da wird zum Teil jetzt ja auch schon zur Selbstjustiz aufgerufen von der Gesellschaft. Das heißt, dass quasi irgendwelche Bürger vor Ort die Frauen auch dazu anhalten, ihr Hijab richtig zu tragen und zur Selbstjustiz zu greifen.
Na und was noch ist, unsere Uni sind nicht getrennt, aber der Mensa und die Uni sind getrennt. Das heißt, wir dürfen zusammen lernen, aber nicht zusammen essen.
Das heißt, Männer und Frauen werden getrennt beim Essen,
Genau.
aber ihr dürft dieselben Vorlesungen besuchen.
Also noch. Ich würde so dazu sagen, noch. Also die Regeln ändern sich jederzeit und jede Woche und jedes Jahr. Wer weiß, wahrscheinlich nächstes Jahr, genau wie Taliban in Afghanistan, wahrscheinlich kann es sein, dass sie sagen, okay, ab jetzt auch Vorlesungen soll getrennt sein.
Aber wenn wir gerade auch bei den Medien sind, es wurde ja gerade schon die Zensur der Kleidung angesprochen. Die Zensur der Medien vor Ort ist ja auch ein großes Thema und die Propaganda durch dieses Regime. Wie habt ihr das erfahren? Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
Sensoren, das gehört auch zu einem Grunde, das ich schon vorhin ge gesagt habe. Man lebt einfach mit Sensoren jede Minute und jeden Tag im Iran. Also das fängt an in Fernseher, Internet, also ganz viele Webseiten sind alle gefiltert. Also das bedeutet, wenn man im Iran ist, kann ganz viele Webseiten gar nicht besuchen. Fußballkunden, also es sind ein paar Beispiele, die, wenn ich jetzt erwähne, wahrscheinlich ist, klingt richtig komisch für die Leute, die in Europa oder in Deutschland leben. Zum Beispiel ein ganz normales Fußballspiel, keine Ahnung, Weltmeisterschaft. Alle, die sehen, die Frauen als Zuschauer im Stadion sind, das wird zensuriert von der Regierung. Das bedeutet, die wiederholen ein paar Szenen und die zensurieren das ganze System und dann kann man gar nichts sehen. Das fängt so an. Internet ist auch genauso. Damit leben wir immer. Und das ist auch natürlich, das nervt einfach. Also man kann, wenn man jeden Tag damit lebt und irgendwann hat man wirklich keinen Hut mehr. Also alles ist freie Welt, westliche Länder, alles. Da passiert, wird zensuriert.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, dass Facebook, YouTube, Snapchat, momentan Instagram, Twitter, alle sind im Iran blockiert. Und wir benutzen alle diese Webseite durch VPN. Als Beispiel kann ich sagen, dass vor 3 Jahren waren die Leute auf der Straße wegen Benzinpreis und so. Und damals hat die Regierung das Internet von 10 Tage lang komplett ausgeschaltet. Und in solche Situationen dann funktioniert VPN auch nicht.
Das ist auf jeden Fall auch ein großer Eingriff in die Meinungsfreiheit, wenn ich mir gerade überlege, wenn ihr kein Internet habt für 10 Tage zum Beispiel, oder dass man dann selbst vielleicht auch nicht unbedingt was filmen darf und veröffentlichen kann. Das ist wahrscheinlich auch so im Iran, dass man da eher weniger wie vielleicht hier auf Instagram oder Twitter irgendwas schreiben kann und es veröffentlichen kann, seine eigene Meinung. Wahrscheinlich muss man im Iran dann immer Angst haben, dass das Folgen für einen hat, oder?
Ja, das ist mehr als Angst.
Was kann man sich darunter vorstellen? Also, dass quasi die Posts werden bestimmt auch gelöscht dann oder werden gar nicht erst veröffentlicht.
Die werden nicht gelöscht. Also, was passieren konnte, ist, dass man wird verhaftet und dann muss man alles selber löschen. Also, die löschen das nicht für dich, sondern die ganze Geschichte, die danach passieren konnte, führt dazu, dass du alles selber löschen muss oder am Anfang, du musst dann die ganze Zeit denken, soll ich das veröffentlichen oder gar nicht? Wenn man das veröffentlicht, dann hat auch Konsequenzen, ne? Man muss immer daran denken. Und deswegen, aber was ich wirklich krass finde, ist, dass trotz ganzer dieser Blockierung und Probleme von der Regierung, die Leute im Iran sind echt mutig. Die sind immer echt aktiv, obwohl die ständig verhaftet werden, aber die posten immer unsere ganzen Videos, die letzten paar Monate aus dem Iran kamen. Alles sind von mutigen Menschen, Frauen, Männer, junge Leute im Iran, die große ganze diese Gefahr, auch Lebensgefahr, die wurde aufgenommen von Leuten, wurde auch veröffentlicht, wurde nach Ausland geschickt. Und dadurch, zum Glück, haben wir auch ein paar Input hier in Europa. Dann können wir die ganze Welt zeigen, mit so einem Regime wir Kontakt haben und wieso alles passiert ist im Iran. Ne? Also ich finde das wirklich krass, dass die Leute im Iran immer noch so mutig sind und immer noch so viel kämpfen, obwohl das konnte wirklich eine Lebensgefahr sein.
Definitiv, das erfordert ja auch total viel Mut und ich habe da auch größten Respekt vor, wenn man überlegt, in Deutschland kann man ja auf die Straße gehen und braucht nicht unbedingt Angst davor haben, aber im Iran ist es eben ganz anders. Ich hatte letzte Woche auch mit Dilara Bukert, die hat iranische Verwandte und sitzt im EU-Parlament, sie hatte auch berichtet, dass es halt dadurch auch einfach schwieriger ist, an Informationen zu kommen über die aktuelle Lage und man weiß zum Teil auch gar nicht, was jetzt richtig ist und was falsch ist, weil natürlich das Regime auch ganz viel zensiert. Darüber hatten wir ja gerade schon gesprochen, aber natürlich auch nicht alles durchlässt. Und die Videos und Proteste, die man dann mitbekommt durch mutige Menschen, ich finde das extremst wichtig, um auch der Außenwelt zu zeigen, was da passiert und wie die Menschen da behandelt werden und die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, meiner Meinung nach.
Was ich auch jetzt erzählen möchte, es sind viele junge Leute, das muss man einmal wirklich vorstellen. Dass eine junge, keine Ahnung, 13, 14 Jahre alt, die gehen zu Demos und davor, die schreiben ein Testament, weil die vermuten oder die wissen, dass kann sein, dass die gar nicht mehr nach Hause kommen. Vor ein ganz normale Demo, ganz normale Sachen, die Dinge, die man selbstständig denkt, okay, das ist unsere Rechte und in Europa ist auch so, das ist alles selbstständig. Die schreiben ein 14-Jährigen ein Testament und dann sagt Tschüss zu Familie, zu Eltern, dann gehen die zu Demos. Also das muss man wirklich erstmal vorstellen.
Genau, ich habe auch viele Instagram-Stories gesehen. Viele 16-, 17-Jährige haben geschrieben, ja, ich gehe jetzt auf der Straße, ich kämpfe für die Freiheit und ich weiß, vielleicht komme ich nie wieder zurück.
Das erfordert ja nicht nur Mut, das fordert ja auch einen gewissen Kampfgeist. Ich finde, das muss man sich einfach nochmal in Erinnerung rufen, das mit dem Testament und so. Gerade die jungen Leute, das hattet ihr angesprochen. Ich finde, sowas, was die Regierung dann auch quasi trotzdem macht, ist einfach barbarisch, muss ich einfach mal so sagen. Und deswegen, ich finde es total stark, ich finde es total wichtig, dass es Aufmerksamkeit bekommt, was da passiert. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr heute dabei seid, nochmal aus euren Perspektiven zu erzählen. Das mit den Hinrichtungen, ich hatte bei der Tagesschau gelesen, es waren fast 600 Hinrichtungen im Jahr 2022. Ich finde, diese Zahl muss man auch erstmal verdauen. Und natürlich auch viele in Gefangenschaft und Folter.
Die sind auch nicht nur eine Zahl, ne? Die sind 600 Familien, die sind 600 mutige Leute, die sind leider, wenn man in Nachrichten hört, okay, 600, dann für viele ist nur eine Zahl, aber wie gesagt, das ist 600 Leben, 600 Zukunft, 600 Familien, 600 Eltern, 600 Kinder, Freunde, Verwandte, Bekannte, ja.
Ja, das sind Leben, die ausgelöscht werden, nur weil sie sich für ihre Rechte einsetzen und für ihre Gesellschaft und für ihre Demokratie.
Ja, deswegen finde ich das super wichtig, dass auch deutsche Leute, die müssen auch immer kämpfen für Demokratie. Zum Glück, es gibt das in Deutschland und ich finde, das ist super wichtig, dass man immer dankbar sein muss, dass es Demokratie gibt und man muss jeden Tag wirklich dafür kämpfen, dass das weitergeht. Weil das erzähle ich auch immer vor der Revolution, also 1979 gab es die Iran-Revolution. Das muss man so denken, dass vor der Revolution, also viele Iraner hatten ganz normales Leben wie Leute in Europa. Ne? Das war alles frei, also Frauen durften alles tragen, was sie wollten. Ich sage nicht, dass komplette Demokratie war damals, auch vor in Schachzeit. Das ist alles auf einmal passiert. Also das muss man auch erstmal wirklich vorstellen. Also ein ganz normales Leben wie jetzt in Deutschland. Und dann kam Mullahs, auf einmal in ein paar Wochen. Die ganze Lage hat sich geändert. Auf einmal die Frauen, die einfach so zu Uni gegangen sind, die ganz normal gearbeitet haben und tragen, was die wollten, auf einmal dann mussten die Hijab tragen. Dann durften die nicht mehr, keine Ahnung, das Land verlassen, weil die Airman das nicht erlaubt. Tausend andere Beispiele.
Genau, und viele, viele von unserer Freundin, unsere deutsche Freundin hier meinten immer, ja, aber in Deutschland war auch vor ein paar Jahren nicht so. Frauen hatten damals hier auch nicht so viele Rechte, aber Frauen im Iran hatten viele Rechte vor 50 Jahren, vor 44 Jahren, vor Islamischer Republik, die hatten schon diese Rechte. Und dann jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das macht die Situation noch schwerer für die Frauen im Iran.
Das ist ja quasi dann einmal der Weg zurück in die Steinzeit gefühlt. Das finde ich irgendwie auch nochmal erschreckend, wenn man bedenkt, dass es wirklich, wie ihr gerade meintet, dass es eine Demokratie war, wie in Deutschland. Und dann auf einmal, von einem auf den anderen Tag gefühlt, ist es so, wie es jetzt ist. Und die Lage spitzt sich ja auch mal weiter zu. Ich würde gerne einmal darauf zurückkommen, dass ja das Regime auch viel Propaganda verbreitet, dass sie auch zur Selbstjustiz aufrufen. Mich würde mal interessieren, ob das dann auch zu einer gewissen Spaltung der Gesellschaft führen kann. Wir haben ja auf der einen Seite die vielen sehr mutigen Menschen, die Proteste veranstalten, die da hingehen und versuchen auch wirklich das öffentlich zu machen, was da alles passiert. Und auf der anderen Seite gibt es ja bestimmt auch Anhänger des Regimes. Könnt ihr dazu was sagen?
Ja, also das sind auch, naja, es sind auch paar, also wir sagen nicht, dass alle Leute wollen, dass das Regime weggeht. Es sind auch natürlich ein paar Leute, die das Regime unterstützen und durch Regime unterstützt werden. Also das muss man auch nicht vergessen. Also die bekommen Job, die bekommen Geld und natürlich, die wollen auch nicht, dass wir Erfolg haben, dass wir auf einmal eine Revolution organisieren im Iran, ne? Und deswegen, die kämpfen auch bis letzter Sekunde. Also die wissen, wenn Regime weg ist, dann die verlieren einfach alles, was sie einfach umsonst bekommen haben, weil die sind auch normalerweise kein gebildeter Menschen, die haben das nicht studiert, die haben nur einen Job bekommen im Regime, nur weil die Bekannte da haben, weil nur weil die religiös sind, nur weil die durch Freunde dazu gekommen sind, dass die da arbeiten. Die wissen genau, also nach Revolution, die können nicht einfach so viel Geld haben wie jetzt und so viel Unterstützung von Regime. Deswegen, die kämpfen auch. Und deswegen, es ist so ein langer Kampf geworden, 44 Jahre alt. Wir sind da, wir junge Leute sind da, also wir kämpfen immer und wir verlieren unsere Hoffnung nicht und wir glauben, dass irgendwann wird das klappen.
Ja, es gibt, und dazu möchte ich sagen, es gibt auch die Menschen, die unterstützt sind, diese Regime da, wegen diese ganze Gehirnwäschesystem. Es gibt die Frauen im Iran so einfach auf der Straße, sie gehören nicht zu Sittenpolizei, aber sie machen diese Aufgabe wie Sittenpolizei. Sie erwarnen einfach die Menschen, wer auf die islamische Kleidungsordnung verstoßen ist oder so. Sie bekommen kein Geld dafür direkt, aber sie denken, sie machen was Gutes und was richtig. Und ich habe das mit einem Beispiel. Ich erinnere mich, war ich 19, mit Hijab bestimmt, mit Kopftuch so auf der Straße. Eine Frau war nicht von Sittenpolizei, aber ist zu mir gekommen und gesagt, ja, sie hat wirklich solche komische Sätze gesagt und meinte zum Beispiel, ja, weißt du, dass Gott ist nicht zufrieden mit deinem Aussehen oder so. Und ich meinte, ja, aber woher weißt du? Und dann sie erklärt das so, ja, stell das vor, deine Papa geht auf der Straße, er sieht hübsche Frauen, dann hat er nicht mehr Interesse an deiner Mama. Ich möchte sagen, solche Menschen gibt es auch so auf der Straße, aber zum Glück, die sind nicht die Mehrheit.
Ja, ich glaube, das ist auch total wichtig, nochmal aufzuzeigen, dass es natürlich immer solche und solche Leute gibt. Deswegen ist es ja noch wichtiger, dass diese mutigen Menschen quasi weiterkämpfen und da aber auch Unterstützung erhalten, auch von außerhalb. Mich würde auch nochmal interessieren, ob ihr denn noch Kontakt zu Familie oder Freunden, die noch im Iran leben, habt und ob ihr da auch noch viel mitbekommt. Das ist ja manchmal nochmal auch ein anderer Bezug, wenn man das nicht nur in den Medien sieht oder von Freunden.
Ja, wie gesagt, meine Eltern sind noch im Iran. Ich habe noch Freunde im Iran und wir haben Kontakt. Momentan ist es ein bisschen schwieriger, da die benutzen alle jetzt VPN und manchmal Videocall und so ist nicht so einfach, aber wir haben noch Kontakt. Ich habe noch Kontakt und ich habe letztens von meiner Mama mitbekommen, dass sie meinte, sie war im Shopping Center und ja, momentan die Lage ist ruhiger. Die Leute sind nicht wie letzte 3 Monate so auf der Straße, aber es ist noch nicht fertig. Es gibt immer wieder noch unterschiedliche Protestaktionen oder viele Frauen gehen jetzt ohne Kopftuch, ohne Hijab einfach so auf der Straße. Und wenn man mit einer westlichen Perspektive solche Bilder sieht, ist ganz normales Leben. Aber ich als Iranerin, ich kann diesen Mut nicht verstehen. Die sind richtig, richtig mutig.
Ich habe jetzt keine Familie mehr im Iran. Das ist auch ein Beispiel, das ich gesagt habe. Also die jungen Leute und neue Generation, die verlassen alle das Land. Und das finde ich wirklich schade. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Ich habe letztens irgendwo gelesen, es gibt 8 Millionen Iraner außerhalb des Irans. Das bedeutet so ungefähr 10% der Bevölkerung. Die sind momentan aus dem Die wohnen momentan nicht im Iran. Und dazu muss ich auch sagen, zu 90% gehören auch so wirklich gebildete Menschen, die schon studiert haben und genau wie unsere Geschichte. Ne? Also die haben studiert, die finden jetzt keine Zukunft. Die Lage wird jeden Tag schlimmer und schlimmer im Iran. Und als einzige Möglichkeit ist das Land zu verlassen. Und ich bin auch ein kleines Beispiel, ja, und meine ganze Familie ist jetzt raus aus dem Iran. Mein Bruder ist in Australien, meine Eltern und meine Schwester, die sind in Kanada. Ich habe auch noch eine Schwester hier in Deutschland und Deswegen gar keine Familie im Iran. Aber ich habe noch Verwandte da und Freunde, mit denen telefoniere ich auch ab und zu. Was die da erzählen, das ist für mich wirklich erschreckend, muss ich sagen. Also was die erzählen über die Lage im Iran, das wird nicht berichtet in Nachrichten, auch nicht in Deutschland, auch nicht im Iran. Das sind das ganz normale Leben, das die führen im Iran. Ein paar Sachen muss ich dazu sagen, zum Beispiel finanzielle Sache, das wird wirklich jeden Tag schlimmer. Es gibt jetzt richtig viele arme Leute, die ganz normal arbeiten, aber jetzt langsam, die schaffen nicht mal Ende des Monats die Miete bezahlen. Die können nicht mehr, das höre ich immer von meinen Freunden, ne? Die können nicht mehr wie vor, keine Ahnung, Urlaub machen. Also Urlaub ist jetzt wirklich eine Luxussache im Iran. Auch Fleisch zu kaufen und Fleisch konsumieren. Die arbeiten, viele arbeiten sogar zweimal am Tag, also ich weiß, Schichten am Tag. Und am Ende, die haben immer finanzielle Probleme. Das macht die Leute im Iran richtig wütend. Und darüber wird nicht viel erzählt in Nachrichten. Dazu kommen auch politische Sachen, religiöse Sachen. Und wie gesagt, Polizei, was Polizei mit jungen Leuten macht. Und das passiert so schnell. Also ich bin fast 10 Jahre raus aus dem Iran. Aber was jetzt meine Freunde mir erzählen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich denke, die reden über ein anderes Land und nicht Iran. Also dieses Iran, das die jetzt mir erzählen, kenne ich nicht einfach. Und die Lage ändert sich sehr schnell. Und leider, es geht nur runter. Also es ist kaum oder gar nicht gute Nachrichten. Und deswegen, immer wenn ich jetzt mit meinen Freunden telefoniere, ich sage, bitte erzähl mal nicht, was im Iran passiert. Ich wollte nur von euch wissen. Wie geht's dir? Was machst du? Weil, wenn die anfangen zu erzählen, man hört nur schlechte Nachrichten. Und wir haben das Land verlassen, aber das ist immer noch unseres Land. Und das ist nicht einfach, ne? Jeden Tag nur schlechte Nachrichten zu hören.
Danke. Ja, das mit den schlechten Nachrichten ist leider, man möchte ja auch irgendwann, dass es mal wieder besser wird. Mich würde da nochmal interessieren, wart ihr, seit ihr in Deutschland seid, nochmal im Iran?
Ja, ich fliege jedes Jahr nach Iran, aber ich glaube, dieses Jahr kann ich nicht nach Iran fliegen, da ich mit diese politischen Veranstaltungen angefangen habe. Und ich bin als Studentin hier, ich habe Studentenvisum. Mein einziger Pass ist mein iranischer Passport. Iranische Konsulat in Hamburg hat alle meine Informationen. Und da ich vor die Geschichte mit Mahsa Amini, ich habe nie über Politik geredet, da ich wusste, ich bekomme Probleme und ich wollte gerne jedes Jahr nach Iran fliegen. Aber seitdem, da ich diese Videos aus dem Iran gesehen habe und diese mutigen Menschen im Iran, ehrlich zu sein, hatte ich schlechte Gewisse und ich habe mir gedacht, das ist die einzige, das ich hier machen kann. Und jetzt weiß ich, das ist besser, wenn ich nicht nach Iran fliege. Aber ich habe die Hoffnung, dann fliege ich, wenn Iran frei ist oder wenn die Situation besser ist.
Und für mich auch natürlich als Geflüchteter, ich darf gar nicht nach Iran. Ich war auch nicht im Iran, seitdem ich hier in Deutschland bin. Und ehrlich zu sein, da habe ich auch das nicht vor. Also solange dieses Regime da ist. Und erstens will ich das gar nicht. Und zweitens kann ich auch wirklich nicht, weil das ist eine große Gefahr für mich. Wie gesagt, deswegen war ich raus aus dem Iran, weil ich ein Atheist bin und damals war. Und wenn ich jetzt wieder zurück nach Iran, das besteht immer noch das Gefahr. Ne? Also wie gesagt, im schlimmsten Fall Todesstrafe. Und deswegen, nee, war ich nicht. Aber wir kämpfen hier jeden Tag und wir versuchen gerne, die Leute im Iran zu schützen. Wenn die Regierung da weg ist, hoffentlich dieses Jahr noch, dann gehen wir alle zusammen in ein freies Land im Iran und dann wird gefeiert. Aber jetzt erstmal, nee, wollen wir nicht.
Was würdet ihr euch denn für die Zukunft vom Iran wünschen? Vielleicht auch, dass ihr sagt, ihr könnt wieder sicher dahin reisen oder würdet vielleicht sogar zurückgehen. Was würdet ihr euch wünschen, dass es wieder das Iran ist, das ihr kennt und das ihr liebt?
mit einem Wort sagen, die Regime Change.
Genau, wie alle anderen Leute, wir wollen auch nur das Beste für unsere Leute im Iran, für unser Land. Genau, also ich möchte wirklich, also Regime Change ist der Schlüssel und wenn die Regierung nicht mehr da ist, es wird definitiv alles besser. Also das dauert auch natürlich viel Zeit, also es wird nicht auf einmal, aber da wissen wir, okay, wir haben ein freies Land und dafür werden wir auch kämpfen. Und wenn die Regierung weg ist, dann einfach alles wieder von neu anfangen und neu anfangen und Geduld haben.
Genau, ich möchte das sagen, dass was gerade im Iran passiert ist, geht nicht nur um Kopftuch, es geht nicht um Sittenpolizei, es geht um viel mehr, es geht um Menschenrechte, es geht um 44 Jahre Unterdrückung. Und seit 6 Monaten mit der Geschichte mit Mahsa Amini ist auf Medien so viel über Iran, aber haben viele diese Gedanke, dass was gerade im Iran passiert ist, geht es um Religion und geht es um Kopftuch. Aber das stimmt nicht. Und das Kopftuch ist momentan das Symbol von Unterdrückung. Und es geht richtig um viel, viel mehr als Kopftuch. Wie Masi gesagt hat, Misswirtschaft ist auch ein großes Problem.
Und einfach Freiheit, auch für Männer. Also, was jetzt gerade passiert ist, war Mahsa Amini und dann ganze Geschichte. Aber dazu muss man auch bedenken, also es sind nicht nur Frauen, die unterdrückt sind, auch Männer. Also die werden auch kontrolliert, die werden auch verhaftet, auch wegen Aussehen, wegen Klamotten. Einfach Freiheit. Also wie Shermina meinte, es geht nicht nur um Kopftuch. Es sind viele Sachen, viele Gründe, die alles zusammenführen zu einfach diese Kämpfe. Also die Leute wollen einfach kämpfen, weil, wie gesagt, es geht nicht nur um Kopf.
Ich gebe hier Nachhilfe und ich habe viele Nachhilfeschülerinnen aus Syrien und sie haben mir letztens gesagt, ja, aber was die Frauen im Iran machen, sie übertreiben. Da die denken, es geht um Kopftuch, aber es geht nicht um Kopftuch. Das muss ich immer sagen. Es gibt viele Frauen, sie tragen freiwillig Kopftuch, aber die sind wunderbare politische oder sie sind Feminist und politische Aktivistin, meinte ich. Zum Beispiel Fatemeh Sepehri, sie trägt freiwillig Kopftuch, aber sie ist jetzt seit 4, 5 Monaten im Gefängnis, da sie sich viel für Menschenrechte eingesetzt hat.
Ich glaube, das geht leider in den Medien immer wieder unter, dass eben auch da viel mehr hintersteckt, als man denkt. Viele vergessen ja auch, dass es nicht erst seit letztem Jahr, wo die Proteste auch in anderen Ländern angefangen haben, besteht, sondern dass dieser Konflikt ja schon viel länger vor sich geht. Deswegen danke, dass ihr das nochmal betont habt. Und ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt und nochmal viele wichtige Botschaften auch mitgegeben habt für, glaube ich, auch Hörerinnen, die das vielleicht noch nicht so in Kontakt hatten mit dem Thema. Deswegen vielen Dank.
Danke, wir heute auch bei dir sein durften. Danke schon, danke für die Einladung. Und danke, dass ihr auch euch beschäftigt mit so einem wichtigen Thema, Iran. Das darf nicht runtergehen. Und wir lassen auch nicht, dass das runtergeht. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Nur mit eurer Hilfe und nur mit eurer Unterstützung können wir weiterkämpfen. Und das ist super wichtig für uns, dass wir sehen, okay, ihr seid neben uns, bei uns und wir haben eure Unterstützung. Das macht uns auch immer mutiger und mutiger und nur damit können wir auch weiterkämpfen. Das ist nicht einfach, diese Kämpfe. Das ist nicht ein normaler Kampf, aber nur durch diese kleinen Hoffnungen, durch diese Unterstützung können wir mutig bleiben, mit Hoffnung weiterkämpfen. Ich wollte auch an dieser Stelle ganz herzlich mich bedanken, dass dieses Thema auch immer noch aktiv ist bei euch. Und ich will nur einfach sagen, bitte bleibt auch immer noch neben uns, bitte zeigt uns, dass das Thema auch wichtig ist für euch. Wenn wir das sehen, dann werden wir auch weiter mutig bleiben und weiterkämpfen. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Zum Mitnehmen bitte.